Ja, lassen wir uns das erste Bild mal auf uns wirken. Die Frage ist, was bewirkt mein Gebet? Und ich fand es interessant, euch heute zu beobachten bei der Anbetung, bei dem, wie ihr es gemacht habt, was ihr gesagt habt. Es war sehr informationsreich, sehr viel. Ihr hattet echt viel eurem Gott zu sagen. Aber wiederum gibt es auch Phasen, wo ich dann auf einmal merke, okay, warum bete ich wirklich eigentlich? Es gibt auch viele Gründe im Alltag, wo wir uns auf einmal sagen, okay, das Beten, das kann man auch sein lassen. Bringt es was? Matthäus 21, Vers 22. Ist auch auf erster Linie erstmal sehr widersprüchlich. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Hast du schon mal geglaubt und gebetet und am Ende und bis heute passierte gar nichts? Also bei mir war es schon mal so. Matthäus 6, Vers 8 ist auch noch so ein, auch in sich sehr widersprüchlich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Meine Frage, also wenn Gott weiß, meine Schwester ist ins Krankenhaus gekommen, sie hat entbunden, warum soll ich denn auch bitte schön beten? Er weiß, sie war schwanger, er weiß genau den Zeitpunkt, wann das Kind kommt. Er weiß, wie die Geburt ablaufen wird. Er weiß das Lebensende von diesem Baby, von meiner Schwester. Und ich fange an, ach Herr, du siehst, meine Schwester liegt im Krankenhaus. Ich bete für sie, schenk ihr Kraft, schenk ihr Mut bei der Geburt, schenk ihr viel Geduld. All die Dinge erwähne ich. Und hier steht, er weiß es sowieso. Frage, warum betest du überhaupt? Jakobus 5, 16b. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also das Gebet vermag viel. Da muss ich sagen, okay, entweder sind wir nicht gerecht, oder es ist nicht ernst genug. Nächste Folie. Okay, mein Ding war aus. So, ja. Und ich kam zu diesem Entschluss, entweder hält dich das Gebet von der Sünde fern oder die Sünde hält dich von deinem Gebet fern. Und wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, wo der Teufel dich gerade versucht hatte, warum du überhaupt betest, möchte ich mit dir zu 1. Mose Kapitel 1 von Vers 26 bis 28 gehen. Da geht's um die Schöpfung. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das war hier die Krönung der Schöpfung. Das war der Mensch. Genauso wie Gott eine Trinität darstellt zwischen Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, so stellt der Mensch dadurch durch seinen Geist, durch seine Seele und seinen Leib dar. Wie Gott hat der Mensch ein Intellekt, eine moralische Natur, die Fähigkeit zur Kommunikation und seine Gefühle auszugeben, auszuteilen. die über den Instinkten stehen. Warum spreche ich hier die Instinkte an? Ein Tier, das auch Teil einer Schöpfung war, kann nur danach leben, seinen Trieb nachzugeben, den er hat. Im Gegensatz zum Tier ist der Mensch jemand, der anbeten kann. Das, was wir heute Morgen schon getan haben und hoffentlich auch in der letzten Woche. Der sich in der Kommunikation ausdrücken kann und der schöpferisch tätig sein kann. Den Auftrag, den wir gerade in 1. Mose gelesen haben, die Erde zu füllen, das haben wir wunderbar gemacht. Die Erde ist voll von Menschen. Wir erwarten nämlich auch das dritte Kind im November. Es wird noch voller. Aber den zweiten Auftrag, zu herrschen, hat die Menschheit total versagt. Die Frage ist, wer ist der Fürst dieser Welt? Und im Johannesevangelium wird es dreimal erwähnt. Dreimal wird es erwähnt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Ihr könnt es gerne zu Hause nachsuchen. Ich habe sie gefunden im Recherchieren. Könnt ihr gerne nachgucken, wo es steht, in welchem Zusammenhang es steht. Ich möchte mit euch 1. Petrus Kapitel 5 aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 5, 6 bis 10. Ebenso, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier in diesem Abschnitt geht es um die Ermahnung zur Demut. Um das Achthaben auf den Widersacher, dass wir wachsam sein sollen gegenüber dem Teufel. Da wir das Reformationsjahr haben vom Luther, er sagte einmal, wir Menschen, wir sind die Berittenen. Wir können nicht sagen, es reitet niemand auf uns. Es gibt immer einen, der auf uns Menschen reitet. Frage nochmal, warum betest du überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn? Oder sagst du, ja, ich weiß nicht, wofür ich bete, warum ich bete. Ich mache es einfach, weil er mein Vater ist oder ich sein Kind bin. In Vers 6 haben wir gelesen, dass wir uns demütigen sollen unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist die erste Herausforderung, die wir schaffen müssen, um in ein Gebetsleben mit Gott zu kommen, um mit einem Reden mit Gott zu kommen. Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn. Den Kindern sagen wir das immer ganz leicht. Die Frage ist, welche Sorge hast du ihm zuletzt aufgeworfen oder hast du sie wieder selber gemeistert, weil du doch so viele Fähigkeiten hast? Im Gebet Gott alles sagen. Die Frage ist, was sage ich ihm alles? Es gibt die Art von Menschen, die nie mit Gott zu reden pflegen. Nur wenn sie etwas brauchen. Wenn sie etwas brauchen, dann kommen sie wie an einem Automaten und sagen, Gott, schenke mir dies. Schenke mir das. Und ich stellte mir mal vor, wir hätten echt keine Probleme mit dem Zuwachs neuer Gläubige, wenn das so funktionieren würde. Schenk mir ein Haus, schenk mir ein Auto, schenk mir Gesundheit, Herr, ich bin von Krebs, befreie mich. Würde das so funktionieren, dann wären alle Christen gewesen. Stellt euch eine Beziehung vor, wie es heute leider so ist, zum Beispiel in einer Ehe. Der Mann steht auf, ist ein Morgenmuffel, trinkt seinen Kaffee, sagt, Schatz, ich liebe dich und fährt zur Arbeit. 10 Stunden hört und sieht man nichts von ihm. Er hat seine Frau ja nämlich auch nicht vermisst. Kommt nach Hause, sagt wieder, Schatz, ich liebe dich. Abends haben sie vielleicht ein kurzes Gespräch, weil man das so pflegen muss. Man muss ja die nötigsten Sachen besprechen. Er hat es 3-mal am Tag gemacht. Aber liebt er sie wirklich? Eine Freundschaft, in der man sich nichts mehr zu erzählen hat. Die wichtigsten Sachen braucht man sich nicht mehr erzählen. Gesprächsstoff geht aus. Ist das eine Beziehung, die Beziehung, die wir in der Anbetung gehört haben, über den Vater, über den Sohn, das war eine perfekte, eine lebendige Beziehung. Und ich bin auf eine Beziehung gestoßen, in der auch sehr viele Worte gefallen sind, in der sehr viel Aktivität gewesen ist. Daniel 6, 1 bis 4. Daniel 6, 1 bis 4. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten, und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Und jetzt Vers 4, hört gut zu. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Und ich stellte mir die Frage, von all diesen Männern, die dort im Land waren, die sich geworben haben um diese Stelle, wie konnte in diesem Daniel ein so vortrefflicher Geist herrschen? Ich kam auf ein Ergebnis. Sein Glaube, den Daniel hatte, der machte ihn aus. Und sein Wunsch, tief im Inneren frei von Sünde zu sein. Frei von dem Fürst dieser Welt. Er hat kapiert, das Gebet hält mich von der Sünde frei. Wenn nicht, so hält die Sünde mich von dem Gebet fern. Aber im Verlauf dieser Geschichte merkten wir dennoch eine Sünde. Nicht bei Daniel, sondern bei den Satrapen und Ministern. Nämlich, sie wurden neidisch. Warum kam dieser Neid in ihnen hoch? Ich musste feststellen, sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie haben weder mit ihm gebetet noch geredet und schon gar nicht geglaubt. Da ist mir dieser Spruch eingefallen, was wir auch immer wieder gerne sagen zu den Kindern, wer eine Grube dem anderen gräbt, fällt selbst hinein. Und diese Minister und Satrapen, sie hecken einen Plan aus. Sie fangen die Grube an zu graben für Daniel. Ja, sie war schon da, die Löwengrube. Aber sinnbildlich, in ihrem Herzen fangen sie die Grube an zu graben. Sie merkten, wir können ihm keine Fallen stellen. Der ist so gerecht, der ist so liebenswürdig, der ist so treu in seinem Dienst. Aber eine Idee gab's. Niemanden durfte man eine Bitte erstellen, außer dem König, keinem Gott, keinem Menschen, nur dem König allein. Für eine bestimmte Zeit, für 30 Tage. Die Grube fängt langsam an, lebensgefährlich zu werden für die Satrapen und Minister. Und heute verhält sich das ähnlich mit dem Gebet. Der Teufel, der stellt dir nicht gleich ein Verbot auf. Du darfst nicht beten. Nein. Er kommt da, wo du ganz unten bist, wo du schon vielleicht denkst, mein Gebet, bewirkt das noch etwas? Da, wo du anfängst, wieder Gott zu suchen oder wieder weiter weg von ihm bist, da fängt der Teufel an, mit dir zu reden. Da fängt er an, Menschen in dein Leben reinzustellen, die über dein Gebet vielleicht lächeln. Ja, vielleicht sogar spotten. Und wenn dir Zweifel aufkommen über die Macht des Gebetes, soll dich das Zitat von Albert Schweitzer begleiten: Gebete ändern nicht gleich die Welt, aber Menschen. Und Menschen, sie ändern die Welt. Denn bei Daniel war es auch so. Daniel 6, weiter von Vers 14 bis 18. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet es dreimal am Tag, sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Und er sann drüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Und da bestürmten jene Männer den König und sprachen: König, bedenke. Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Da begann der König und sprach zu Daniel: Dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Und ich fand es interessant, wie dieser Glaube, wie das Gebet des Daniels sich abgefärbt hat auf den König. Der König, er glaubte an das Gebet Daniels, an den, der dahinter steht, hinter dem Gebet. Das hat mich so fasziniert an dieser Geschichte, aber dennoch gleich traurig gemacht. Ich musste mir die Frage stellen: Was macht mein Glaube, was macht dein Glaube, mein Reden mit Gott, mein Beten, gleich, es ist egal, wie du es nennst, bei meinem Nächsten aus? Die Treue Daniels, dreimal am Tag zu beten, zeichnete sich in dem nicht aus, sondern vielmehr sein ständiges Reden, sein Flehen zu seinem Gott, sein Wunsch, seinen Geist füllen zu lassen von ihm. Denken wir an das: Entweder hält das Gebet dich von der Sünde fern oder die Sünde hält dich vom Gebet fern. Und alles aus Johannes 14, 13: Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich euch geben. Es ist eine super Verheißung. Aber wie oft mussten wir feststellen: Ich bitte und ich bekomme es nicht. Nur wir übersehen genau die Mitte des Verses. In seinem Namen, in seinem Willen. Das ist genau die erste Voraussetzung aus Petrus, wo wir hingehen sollen, dass wir sollen uns demütigen. Wir sollen uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Jakobus 4,8: Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Am Freitag ist auch dieser Satz gefallen im Sinn: Mehr als alles andere behüte dein Herz. Aus Sprüche 4,23. Und dem ist auch so. Warum? Weil aus diesem Herz die Quelle des Lebens entspringt. Aus diesem Herz geht das Leben heraus. Und in den Psalmen fand ich einfach geniale, praktische Gebete, wie sie das ausgedrückt haben. Psalm 119, 15: Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Psalm 104, 34: Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Psalm 119, 48: Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Psalm 63, 7: Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Psalm 1, 1 bis 2: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. All die, die im Rat der Gottlosen noch wandeln, wünsche ich dir den Vers aus Johannes 3, 16 und 17, was auch letztes Mal Eugen in seiner Predigt erwähnt hat: so sehr hat er dich geliebt. Was machst du mit dieser Liebe? Wie entgegnest du ihm? Denn in Römer können wir das feststellen: alle haben wir gesündigt. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Wenn du vielleicht sagst: Okay, ich bin weder noch auf dem Weg der Gottlosen, oder ich sitze nicht, wo die Spötter sitzen, oder ich bin nicht auf dem Weg der Sünder, dann frag dich, und ich habe mich das auch gefragt, wie sehr hast du dich in letzter Zeit über sein Gesetz, über sein Wesen nachgesinnt? War es bei Tag oder sogar auch bei Nacht? Oder gar nicht? Ich möchte dir Mut machen, dass du das Gebet mit Gott wirklich an erster Stelle stellst, dass es dein Freund ist, so wie in einer perfekten Ehe, in einer perfekten Beziehung, dass man wirklich alles miteinander bespricht. Die Freude, dein Leid, all das, was du erlebst. Gott zur ersten Adresse zu machen, damit wir es so wie Daniel es geschafft hatte, seine Mitmenschen, die um ihn herum gelebt hatten, für Gott zu gewinnen, für Gott Fragen zu machen. Entweder hält dich das Gebet von der Sünde fern oder die Sünde hält dich vom Gebet fern. Und ich fand den Ausgang so interessant von Daniel, wie er den hatte. Wir müssen überlegen, der Eingang dieser Geschichte war, niemand durfte eine Bitte an einem anderen Gott tun, nur bei dem König. Und am Ende dieser Geschichte, als die anderen vernichtet wurden, in die Löwengrube geworfen wurden, ab Vers 26, darauf schrieb der König Darius an alle Völker und Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Ich möchte einfach, dass du ermutigt wirst durch diesen Abschnitt. Dein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist und wenn du gerecht lebst. Er, der König, wird kommen und es wird alles offenbar. Halte durch, halte am Gebet fest. Gott wird dich segnen darin. Amen.